Die Begegnung Abrahams mit dem aufdeckenden Gott in 1. Mose 17 überrascht. Gottes Selbstdarstellung kommt nicht nur als Macht, sondern als nährende Versorgung, die in uns einfließen will. Das wirft eine Frage auf: Wollen wir für Gott funktionieren, oder wollen wir von ihm so durchdrungen werden, dass unser Name und Wesen verändert werden? Die Spannung zwischen eigenem Tun und empfangener Gnade zeigt den Weg vom einzelnen Gläubigen zur multiplen, gastfreundlichen Gemeinde. Gottes Zweck braucht ein Volk, nicht nur Einzelne. Gottes Vorsatz erstreckt sich über die Zeiten hinweg und sucht nicht die Hervorhebung Einzelner, sondern die Gestalt eines Volks, durch das sein Wesen und seine Herrschaft zur Welt kommen. Beobachtend erkennen wir, dass biblische Heilsereignisse immer Gemeinschaft hervorbringen, die Befreiung, die Verheißung und die Einsetzung als Volk folgen einem gemeinsamen Rhythmus. Heißt es daher nicht auch von der Befreiung Israels: Und ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu befreien und sie aus jenem Land hinaufzuführen in ein gutes und weites Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Dieses Geschehen weist darauf hin, dass Gottes Ziel über die persönliche Rettung hinausgeht. Er bereitet Boden für ein zusammengehöriges, lebendiges Ganzes. Über alle Zeitalter hinweg ist Gottes Ziel dasselbe geblieben: Er will sich auf Erden durch den Menschen ausdrücken und vertreten sehen. Zur Erfüllung dieses Ziels braucht Gott ein Volk. Die Deutung dieser Beobachtung führt uns zu der Einsicht, dass Kirche nicht die Summe isolierter Heiligungen ist, sondern organisch geformt werden will. Wenn Gott sich auf Erden vertreten lässt, geschieht dies nicht durch singuläre Vorzeigeleistungen, sondern durch ein gemeinsames Leben, in dem Gabe und Sein sich miteinander verweben. Aus dieser Perspektive folgt die Konsequenz, dass geistliches Wachstum und Dienst primär relationale Wirklichkeiten sind, Aufnahme, Aufbau und gegenseitiges Durchdringen, damit Gottes Vorsatz Gestalt annehmen kann. Am Ende steht kein Vorwurf gegen das Einzelne, sondern eine Einladung zur Teilhabe an etwas Größerem, eine stille Zuversicht, dass Gott nicht an Einzelkämpfern, sondern an einem wachsenden Volk sein Ziel erfüllt. Und ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu befreien und sie aus jenem Land hinaufzuführen in ein gutes und weites Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. An den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Hiviter und der Jebusiter. Wer die Weite von Gottes Absicht sieht, erlebt die eigene Zugehörigkeit als Anteil an einer größeren Bewegung. Das kann trösten und zugleich das Herz für gemeinsames Leben öffnen, ohne Druck, aber mit ehrlicher Bereitschaft, im Miteinander Gottes Sichtbarkeit wachsen zu lassen. El Shaddai, Gottes Versorgung, die wir trinken müssen. Der Name El Shaddai öffnet ein Bild von nährender Fülle, nicht eine distanzierte Macht, sondern eine Gegenwart, die spendet und in uns eingeht. Die Bildsprache des Euters unterstreicht, dass das, was uns von Gott erreicht, nicht bloß äußerlich bleibt, sondern in das Innere hineingeht und dort Teil unseres organischen Lebens wird. In dieser Linie steht auch das Zeugnis Christi als Nahrung und Trank des Lebens. Heißt es: Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. So ist göttliche Versorgung weniger eine Ressource zur Nutzung als eine Einpflanzung, die den Menschen innerlich verwandelt. Gott tritt ein, um sich weiter zu offenbaren, und erscheint Abraham als El Shaddai, der allgenügsame Mächtige mit einem Euter. Alles, was uns aus dem Euter einer Kuh zufließt, geht in uns über und wird sogar Bestandteil unseres organischen Gewebes. Wenn Gott als Geist zu uns kommt, verlangt dies, dass das Empfangen im Geist geschieht, nicht nur äußerliches Ritual, sondern innere Resonanz. Heißt es dazu: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Die praktische Folge ist kein moralischer Druck, sondern eine Einladung, sich dem Fluss der Gnade auszusetzen, damit sein Leben in uns wurzelt. Aus einem solchen Eingegossensein entsteht die Fähigkeit, die Verheißung zu tragen und weiterzugeben, nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem, was El Shaddai uns leiblich einpflanzt. So endet die Betrachtung in einer ermutigenden Gewissheit: Gottes Versorgung ist genugsam und innerlich wirksam. Wer sich ihr anvertraut, wird nicht leer ausgehen, sondern in der Gemeinschaft der Erfahrenden zur Quelle werden, aus der andere trinken können. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird auf keinen Fall hungern, und wer in mich hineinglaubt, der wird gewiss niemals Durst leiden. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Das Bewusstsein, das Gott uns innerlich nährt, schafft Gelassenheit vor dem Leistungsdruck, es ermutigt, Empfang und Gemeinschaft als Wege zu sehen, auf denen Gottes Fülle in der Welt Gestalt annimmt. Namensänderung gleich innere Verwandlung zur Vervielfältigung. In der Schrift bedeuten Namenswechsel mehr als eine Bezeichnung, sie signalisieren eine Wandlung des inneren Wesens, eine Neugestaltung der Berufung. Wenn Gott Menschen umbenennt, wie bei Jakob, Abraham oder Sarai, macht er damit deutlich, dass eine neue Qualität ihres Seins angebrochen ist. Heißt es zu Jakob, und er sprach zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob, und auf die Verheißung hin, nicht Jakob soll dein Name künftig genannt werden, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Die Namensänderung markiert hier den Übergang von einem persönlichen Ringen zu einer Identität, die andere einschließt und Repräsentanz trägt. Den Namen zu ändern heißt, die Person zu ändern. Es ist nicht so, dass ich ursprünglich ein Frosch bin und du mir jetzt den Namen Fisch gibst. Auch wenn du mich Fisch nennst, bleibe ich ein Frosch. Die theologische Deutung zeigt, dass solche innere Verwandlungen die Voraussetzung für Vervielfältigung sind. Wer in seinem Wesen von Gott geformt ist, wird fähig, sein Leben weiterzugeben und neue Identitäten in der Gemeinde zu nähren. Im Kleinen spiegelt sich dies bei Simon, dem Jesus den Namen Kephas gab, heißt es, er führte ihn zu Jesus. Jesus schaute ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas genannt werden. Der neue Name verweist auf eine veränderte Rolle, nicht zur Selbstverherrlichung, sondern zur Bereitstellung eines tragfähigen Fundaments für viele. Als ermutigender Schluss bleibt die Hoffnung, dass Gottes Umformung nicht isoliert geschieht, sondern uns für Gemeinschaft und Nachfolge befähigt. Namensänderung ist Einladung zur Teilnahme an einer Geschichte, in der Einzelne verwandelt werden, damit viele Leben empfangen können. Und er sprach zu ihm, was ist dein Name? Und er sagte, Jakob. Er führte ihn zu Jesus. Jesus schaute ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas genannt werden. Die Erfahrung innerer Umwandlung lässt sich nicht durch äußere Etiketten ersetzen, sie öffnet jedoch Wege, in denen individuelle Veränderung zur Grundlage für gemeinsames Wachstum und zur Ermöglichung vielfältiger Gemeinschaft wird. Herr Jesus, lehre mich, von deinem Euter zu trinken, dass dein Leben mein Wesen forme, nimm mir Eigenruhm und mach mich fähig, andere zu nähren und Gemeinschaft zu leben. Amen.